Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Bevor es losgeht, braucht es diesmal keine Inhaltswarnung, denn das ist ein Crime-Format der harmloseren Art. In unseren neuen Crime-Daheim-Shorts wollen wir euch kurze, skurrile und vor allem spannende Episoden aus dem Gerichtsalltag erzählen. Hier geht es nicht um schwerwiegende Straftaten, sondern um alltägliche Delikte, kleine Vergehen, manchmal humorvolle Episoden, Erinnerungen oder einfach darum, etwas über die Justiz zu lernen. Weil hier meistens niemand ernsthaft zu Schaden kommt, ist der Ton auch etwas lockerer als sonst. Wir nehmen unseren Job aber trotzdem ernst und recherchieren, wie ihr es von uns gewohnt seid, mit Sorgfalt und Respekt. Und jetzt geht's los.
Crime daheim. Verbrechen vor der eigenen Haustüre. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Crime daheim. Mein Name ist Steffi Kraus, ich bin Redakteurin für Kriminalität und Justiz und die Host dieses Podcasts. Hier nehmen wir euch mit auf Spurensuche, erzählen euch neben spannenden Fällen auch immer die dazugehörigen Hintergründe und sprechen über unsere Recherchen. Und heute haben wir mit unseren Short Crimes also ein brandneues Format für euch im Gepäck. Und um das auf die Beine zu stellen, habe ich mir Unterstützung dazu geholt. Heute mit mir im Studio ist mein Kollege Max Hohlheimer. Er ist ebenfalls Redakteur im Team Kriminalität und Justiz und wird ab sofort sicher öfter mal in diesem Podcast zu hören sein. Heute begrüße ich dich aber erstmal zu unserer allerersten gemeinsamen Aufnahme. Schön, dass du da bist. Hi Max.
Hey.
Du bringst uns ein brandneues Format mit. Ich bin schon ganz gespannt. Und vor allem bin ich drauf gespannt, welchen Fall du uns denn als Opener mitgebracht hast. Um was geht's denn?
Ja, der Fall hat eigentlich alles. Es spielt im Rotlichtmilieu. Sexarbeit ist also das Thema. Und der Prozess ist 1990 am Amtsgericht in Amberg, sollte also einen relativ kleinen Rahmen haben. Allerdings geht dieser Prozess über Wochen nur schleppend voran. Weil manche Zeuginnen befinden sich dann unerwartet auf Jamaika, andere tätigen widersprüchliche Aussagen und zum Höhepunkt der Verhandlung tagt dann das Amtsgericht in dem Stripclub.
Also Höhepunkt ist in dem Kontext auch ein guter Punkt.
Oh Mann.
Ja. Nee, ich bin schon ganz gespannt, was du uns dazu alles berichten wirst. Es klingt auf jeden Fall so, als hätte das Ganze Potenzial. Mich würde jetzt mal interessieren, wie du überhaupt auf den Fall gekommen bist.
Ja, ich habe mittags mal mit einer Kollegin in Amberg gequatscht, die ist schon seit Ende der 80er Jahre bei Oberpfalz Medien. Damals hat sie ihr Volontariat bei der Amberger Zeitung relativ frisch abgeschlossen und war dann viel bei Gericht tätig. Und das war eben ein Fall, der sie besonders geprägt hat, weil er ihr eben so in Erinnerung geblieben ist, weil er einfach so teilweise absurd und skurril war. Teilweise ist eher deswegen dieser Amtsgerichtsprozess besser in Erinnerung geblieben als manch spektakulärer Mordprozess.
Also das heißt, die besten Geschichten erfährt man quasi auf dem Flur?
Ja, das ist ein bisschen oldschool, aber ich glaube im Journalismus ist das nach wie vor ein Ding.
Jetzt hast du ja gesagt, dass die Kollegin schon etwas länger im Haus ist. Das heißt, sie hat auch schon einiges erlebt in ihrer Karriere als Redakteurin und sie hat auch über verschiedene Jahrzehnte quasi berichtet und eins davon sind die 90er. Es geht zurück in das Jahr 1990. Im Radio laufen Lieder wie Verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim, Nothing Compares to You von Sinead O'Connor und Another Day in Paradise von Phil Collins. Mit über 10 Millionen Besuchern in den Kinos ist Pretty Woman mit Julia Roberts und Richard Gere in den Hauptrollen der erfolgreichste Film in Deutschland. In der romantischen Komödie verlieben sich ein Geschäftsmann und eine Sexarbeiterin ineinander. Sexarbeit war in diesem Jahr aber nicht nur Thema auf der Kinoleinwand. Im April 1990 beschäftigte sich auch das Amtsgericht in Amberg mehrere Wochen in einem Prozess mit illegaler Prostitution. Der Prozess dreht sich also um Sexarbeit und wir wollen jetzt natürlich von dir wissen, was genau ist denn Gegenstand dieses Prozesses, um den es heute gehen soll?
Ja, im Mittelpunkt dieses Falls steht ein Amberger Nachtlokal und dabei handelt es sich aber nicht um einen Club oder eine Disco, wie man es jetzt vom Feiern gehen kennt, sondern es ist schon eine einschlägige bekannte Bar, in der zur Unterhaltung der Gäste auch Pornovideos abgespielt werden oder auch Striptease-Tänzerinnen auftreten. Und bei einer Kontrolle im Jahr 1988 erwischten Polizisten eine 17-jährige Nappburgerin in der Bar. Und die Jugendliche hat dann bei der polizeilichen Vernehmung behauptet, dass in der Bar auch eben sexuelle Dienste gegen Bargeld geboten wurden. Und daraufhin kam es dann zu den Ermittlungen und schließlich auch zur Gerichtsverhandlung.
Das Setting klingt auf jeden Fall spannend. Du hast ja gesagt, es ist ein einschlägiges Szenelokal in Amberg. Wie muss ich mir denn diese Bar vorstellen?
Also ich persönlich war da nicht drinnen, deswegen kann ich es nur aus Erzählungen schildern. Ich war damals auch noch gar nicht geboren. aber so wie es mir beschrieben wurde, gab es da eine Art Tanzfläche und eine Bar. Und da sind dann immer Bedienungen rumgelaufen. Und das soll es wohl auch so eine Art Vorhang gegeben haben, wo die dann mit den Gästen verschwunden sind dahinter. Aber ich habe mich, wie gesagt, mit Heike ja darüber unterhalten und die konnte mir das recht gut noch beschreiben, wie es da drin aussah.
Also das war tatsächlich ganz früher mal in Amberg vor dieser Zeit eine echte Institution. Da war oben drüber ein großer Versammlungssaal, so was Ähnliches wie das Josefshaus, das sagt vielen Ambergern noch was. Da haben ganz normale Veranstaltungen, Bälle, Kinderfasching, sowas stattgefunden. Und unten drunter war eben diese Bar. Da ist man damals gerne hingegangen, wenn oben Feierabend war. Dann hat man unten noch weiter gefeiert in dem Fall. Das hat im Laufe der Jahre hat es dann ein bisschen so an Niveau verloren und ist wirklich so mehr in Richtung Striptease-Club-Lokal gegangen. Und ich damals als junger Volontär, ich habe mich tatsächlich ein bisschen gewundert, dass das alles sehr finster war und auch nicht besonders schön oder ansprechend. Das hatte so ein bisschen was Schmuddliches. Ich würde fast sagen, ein bisschen abgeranzt tatsächlich.
Und da war dann eine ganz normale Bar mit drin?
Bar, glaube ich, Tanzfläche. Und dann ging es ja um diese Separés, die auch öfter mal in der Verhandlung aufgetaucht sind. Das waren dann so kleine Nischen, in die man nicht unbedingt so richtig reinschauen konnte. Und das war ja die Frage, die den Vorsitzenden interessiert hat. Wer konnte was von welcher Position in dieser Kneipe, in dem Lokal sehen oder nicht sehen? Das war eine der Streitfragen im Prozess.
Wie war denn die Bar damals in Amberg? Du hast schon ein bisschen was erzählt, dass sie irgendwie so einen Wandel so gesellschaftlich mitgemacht hat. Also dass sie zuerst vielleicht irgendwie angesagter war. Wie kannst du da Leute, die da zum Beispiel hingegangen sind oder war das ein Thema im Amberger Nachtleben, so ein Schuppen?
Also zu dem Zeitpunkt, als der Prozess war, nicht mehr. Da war das eher so was, wo man jetzt nicht erzählt hätte, dass man da hingeht. Ich habe aber im Gespräch mit alten Ambergern gehört, dass das in früheren Jahren tatsächlich so was war, da ist man hingegangen und zwar nicht so verschämt hintenrum, ich gehe jetzt ins Nachtlokal, sondern da ist man einfach hingegangen und hat... Heute würde man sagen, After Party oder sowas, wenn eben oben die Bälle oder Veranstaltungen, die waren, hat man dann unten zu später Stunde noch weiter gefeiert. Und anscheinend hat es da auch schon Striptease gegeben, aber vielleicht noch nicht ganz so wie dann in den späteren Jahren.
Es ist natürlich immer spannend, wenn jemand das auch tatsächlich gesehen hat. Ich meine, wir waren, wie du sagst, beide nicht in der Bar, aber jetzt können wir uns auf jeden Fall mal drunter vorstellen, wie es da drin ausgesehen hat und haben so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. Mich würde jetzt natürlich auch interessieren, wir sind ja hier bei Crime daheim, das heißt, es muss ja auch irgendwas Einschlägiges da drin passiert sein und es muss ja auch zu einer Gerichtsverhandlung gekommen sein, beziehungsweise muss es da ja mal eine Anklage gegeben haben. Und ich würde jetzt gerne wissen, was ist dann eigentlich der konkrete Vorwurf?
Die Staatsanwaltschaft wirft dem 52-jährigen Pächter und einer 42-jährigen Bedienung des Nachtlokals die Förderung bzw. Beihilfe der Förderung von Prostitution vor. Also mit Wissen des Betreibers sollen drei sogenannte Animierdamen im Jahr 1988 in dem Nachtlokal auch als Sexarbeiterinnen gearbeitet haben. Die Masche war einfach so, Gäste, die eine Flasche Sekt im Wert von 200 Mark oder aufwärts bestellt haben, hätten sich wohl auch mit der Frau in eines der zwei Separés zurückziehen können und dort soll es zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Und an dem Verdienst sollen die Frauen auch so mit 20-30% beteiligt gewesen sein.
Das klingt mir auf jeden Fall nach einer spannenden Geschäftsidee, aber auch nicht ganz legal, sonst wären wir hier auch nicht vor Gericht gelandet. Wie ist es denn? Gestehen die das ein oder bestreiten die das Ganze?
Nee, die Angeklagten streiten die Vorwürfe vor Gericht ab. Der Betreiber schildert dann auch noch sehr ausführlich, dass er das alles amtlich genehmigt bekommen hat, also dass man da Videos abspielen darf und dass er ein Strip-Lokal führt und alles Weitere, davon wüsste er nichts, es gäbe keine Separis und auch von sexuellen Aktivitäten der Angestellten mit Gästen sei ihm nichts bekannt.
Jetzt bist du ja in diesem Fall auch ziemlich tief in die Recherche eingestiegen, hast alte Veröffentlichungen quasi gelesen, hast dich mit Leuten unterhalten, die da damals vor Ort tätig waren, die als Berichterstatter vor Ort waren und so weiter und so weiter. Was hast du denn rausgefunden? Wie lief denn dieser Prozess?
Hey Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Ja, die Verhandlung war allgemein sehr geprägt von widersprüchlichen Zeugenaussagen. Also manche Zeuginnen erschienen auch irgendwie gar nicht, weil sie sich unerwartet im Ausland aufhielten. Eine Zeugin war zum Beispiel plötzlich auf Jamaika und eine andere Zeugin legte dem Gericht ein falsches Attest vor. Also unter diesen Umständen ging halt dann eben ein Prozess, der vermutlich an einem Amtsgericht innerhalb von einem Tag oder vielleicht maximal 2 Prozesstagen über die Bühne gegangen wäre, sehr schleppend wirklich mehrere Monate fast schon.
Normalerweise ist es tatsächlich so, dass gerade Verhandlungen am Amtsgericht jetzt nicht dafür bekannt sind, dass die sich ewig hinziehen. Wie ist es denn jetzt in dieser Verhandlung, wenn du sagst, es hat so lange gedauert? Es wurden ja mit Sicherheit auch viele Zeugen gehört, auch wenn einige davon mittlerweile im Ausland waren. Es gibt ja so eine Episode in dem Fall, die dahingehend schon besonders ist.
Ja, da war dann einer, der als Gast in diesem Lokal war, ein 28-Jähriger, damals aus dem Landkreis. Und beim polizeilichen Verhör hat er damals zugegeben, dass er mit verschiedenen Animierdamen, so wie er sie nennt, mehrfach sexuellen Kontakt in einem Separé in der Bar gehabt hat. Und eine dieser Frauen soll den Künstlernamen Linda getragen haben. Und vor Gericht zieht er dann diese Aussage plötzlich zurück und behauptet, den Namen hat er damals der Polizei nur gegeben, dass er halt wieder schnell davonkommt und jetzt nicht sich ewig lang erklären muss. Vor Gericht soll der Mann dann aber äußerst unsicher gewirkt haben und nach einer kurzen Bedenkpause vom Gericht wich er dann wieder von dieser Korrektur ab und bestätigte seine polizeiliche Aussage. Also dass es so war, wie es auch der Polizei geschildert hat. Jetzt gab es eben eine Gegenüberstellung im Gerichtssaal und dabei identifizierte er eine 33-Jährige als eben diese Bedienung Linda, die auch vor ihm noch als Zeugin ausgesagt hat. Und da hat er dann festgestellt, dass sie die Frau ist, mit der er mindestens 3-mal im Separé gewesen sei.
Wie hat denn diese Linda darauf reagiert?
Die soll einen richtigen Wortschwall auf den 28-Jährigen losgelassen haben, was ihm jetzt einfällt. Und der Mann hat dann versucht zu erklären dem Gericht, dass er sich wieder geirrt hat, also jetzt zum 3. oder 4. Mal bereits. Und gar nicht mit der Zeugin in einem Separé in der Bar gewesen war, sondern er müsse sie aus einem anderen Nachtlokal kennen.
Also er ist quasi angesichts der Konfrontation mit der erzürnten Frau etwas von seiner Version wieder abgewichen und zurückgerudert.
Ganz genau. Und auch die Frau hat dann unter Eid nochmal ihre Aussage bestätigt und erklärt, dass sie noch nie sexuellen Kontakt mit dem Mann gehabt habe. Und der Mann wurde dann auch im weiteren Verlauf unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhört. Es gab aber dann wohl keine weiteren Anhaltspunkte mehr, was jetzt dran ist.
Das klingt mir schon nach einer außergewöhnlichen Situation in einem Amtsgericht. Normalerweise werden da ja kleine Delikte verhandelt. Es gibt eine schnelle Abfertigung von Verhandlungen, aber das sind ja fast bühnenreife Szenen.
Ja, so eine, auch so eine Gegenüberstellung dann wie so ein Showdown und dann das wieder erneute Zurückrudern. Am Ende blieb er dann auch wirklich bei der Aussage, er sei nicht mit der Zeugin in einem Separé gewesen, sondern wohl mit einer anderen, ihm unbekannten Frau. Also die Handlung hat so stattgefunden, aber halt dann mit einer anderen Frau. Und daraufhin hat die Staatsanwaltschaft ein weiteres Verfahren angekündigt wegen Verdacht des Meineids.
Also man hatte quasi schon auch von Seiten der Justiz das Gefühl, dass da jemand zurückgerudert hat, weil er eben konfrontiert worden ist. Und wahrscheinlich auch geht es jetzt um Lindas Aussage, dass sie den Meineid geleistet hätte, oder ist es seine Aussage?
Genau, also auf beide Aussagen tatsächlich. Also gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren dann eingeleitet.
Ja, spannend. Ein weiterer interessanter Schlenker in diesem Fall, würde ich sagen. Jetzt haben wir ja auch schon gesagt, dass diese Verhandlung relativ lange dauert für etwas, das normalerweise eigentlich nur wenige Prozesstage in Anspruch genommen hätte. Wie ist es denn jetzt in dem Verfahren? Weil du gesagt hast, es geht relativ schleppend voran.
Also der Richter wusste sich wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich weiterzuhelfen, kann ich mir gut vorstellen, weil entweder kommen Zeugen nicht, sie sind weisen ein gefälschtes ärztliches Attest vor, verstricken sich in widersprüchlichen Aussagen. Und so kam es dann, dass der Richter einfach nach dem Vormittagsprozess, im Verlauf des Vormittags, die Verhandlungen unterbrochen hat und dann für den Nachmittag, am zweiten Verhandlungstag, schon einen Ortstermin anberaumt hat, um sich einfach mal wahrscheinlich so ein Bild zu verschaffen, wie jetzt wohl dieser Laden dann aussah, was da drin vorging, um das mal ein bisschen aufzuklären wahrscheinlich.
Das war tatsächlich ziemlich kurios, muss ich sagen. Das war das einzige Mal in der langen Zeit, wo ich Gericht gemacht habe, wo mir sowas untergekommen ist, also so ein Ortstermin an so einem ungewöhnlichen Ort.
Und du bist ja dann da hingekommen, wahrscheinlich zu Fuß oder so, ist ja in Amberg wahrscheinlich alles fußläufig. Wie war das dann? Also woran hast du dann erkannt, dass da ein Gerichtstermin stattgefunden hat?
Also die Adresse war ja bekannt, nachdem das Lokal in Amberg bekannt war. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir zu Fuß hingegangen sind oder gefahren sind. Ich weiß noch, dass es irgendwie einen Hinweis am Sitzungssaal im Amtsgericht gab, dass jetzt ein Ortstermin stattfindet. Und was mir auch noch sehr in Erinnerung geblieben ist, ein bisschen skurril und schade, dass es damals noch keine Handys gab, sonst gäbe es ein Foto davon. Das Gericht hat so einen Zettel aus einem Block, ich weiß gar nicht mehr, war es kariert oder nicht, aber sowas in der Art, an die Tür dieser Bar geklemmt außen oder geklebt. Und da stand tatsächlich drauf, hier tagt das Amberger Amtsgericht. Also die haben quasi diese Location vorübergehend zum Sitzungssaal gemacht mit so einem Aushang.
Es ist quasi, um das für unsere Hörer auch nochmal deutlich zu machen, so, dass das Gericht einen Ortstermin veranschlagt. Und wir reden hier von einem Etablissement, in dem quasi der Verdacht im Raum steht, dass hier Sexarbeit geleistet worden ist. Das heißt, die gesamte Bagage des Gerichts geht ins Strip-Lokal. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ich war da leider als Reporter auch nicht dabei. Aber ich kann es mir auch so vorstellen, dass dann eben Staatsanwaltschaft, Richter, Angeklagte und potenziell Zeuginnen verhört wurden, einfach am Nachmittag dann in dem Strip-Lokal.
Mich würde ja auch mal total interessieren, diese Szene da drin. Also hat man dann Tische und Bänke aufgestellt? Hat man sich so formiert, wie das im Gericht angeordnet ist, dass sich immer Staatsanwaltschaft und Verteidigung gegenüber sitzen und der Richter in der Mitte? Oder wie war dieses Setting?
Dazu habe ich auch mal mit Heike nochmal gesprochen und die hat mir dazu Folgendes gesagt.
Tatsächlich standen die so recht unsortiert. Also da war die Ordnung, wie man sie aus dem Gerichtssaal kennt, tatsächlich nimmer.
Also aus meiner Tätigkeit als Gerichtsberichterstatterin muss ich auch sagen, dass mir so ein Ortstermin noch nie untergekommen ist. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass einfach die Technik jetzt schon viel weiter ist als noch in den 90er Jahren, zu der Zeit, als dieser Prozess stattfindet. Dass man jetzt einfach viel mehr mit Videos, mit Fotos, mit Perspektivwechseln, mit Lageplänen und so weiter arbeiten kann. Aber das ist natürlich nur ein sehr subjektiver Eindruck, weil wir natürlich nur einen Bruchteil der Prozesse und Verhandlungen überhaupt begleiten können, die ja auch in der Region so stattfinden. Und um da eine fundiertere Einschätzung von jemandem zu bekommen, der auch ganz nah dran ist und eben auch ein Praktiker, haben wir uns mal eine Meinung eingeholt vom Landgerichtssprecher in Amberg, und zwar von Uli Hübner. Und der hat uns tatsächlich mitgeteilt, dass Ortstermine durchaus möglich sind. Und zwar werden die nach § 86 der Strafprozessordnung angeordnet. Das nennt man dann Augenschein oder in Augenscheinnahme. Tatsächlich ist es aber so, dass es in der Praxis eher selten Anwendung findet. Das passiert dann, wenn zum Beispiel Skizzen oder Ähnliches nicht genügen. Ein Ortstermin ist also dann nötig, wenn es einen tatsächlichen Erkenntnisgewinn bringt und wenn andere Beweismittel nicht mehr ausreichen. Es ist also kein Standard bei Gerichtsverhandlungen, sagt Uli Hübner. In der Praxis kommen also tatsächlich eher Fotos, Videos und Nachstellungen zum Einsatz. Aber wenn man damit nicht weiterkommt, dann wird dieser Ortstermin nach wie vor praktiziert. Jetzt ist es ja so, dass du dich während deiner Recherche nicht nur mit der Gerichtsberichterstattung zu dieser Bar auseinandergesetzt hast, sondern währenddessen auch häufiger über Anzeigen in unserer Zeitung gestolpert bist, die da dort geschaltet worden sind. Und erzähl doch mal deinen Eindruck von diesen Annoncen und von diesem Setting, in dem die da erschienen sind.
Diese Seiten wirken auf mich schon richtig absurd. Denn da habe ich auf den Seiten zwischen Werbung für Karpfen- und Forellenpartys, Schlachtschüssel und einem Fastfood-Restaurant auch eine Anzeige von eben diesem Nachtlokal gefunden. Und da steht: schöne Frauen, diskrete Unterhaltung, Striptease so oft wie du willst und vieles mehr. Öffnungszeiten täglich von 20 bis 3 Uhr, Montag Ruhetag. Und direkt darunter befindet sich auch eine Anzeige vom Kinderschutzbund mit der Forderung Tempo 30 in Wohngebieten. Also ich finde, aus heutiger Perspektive wirkt diese Zusammensetzung auf den Anzeigenseiten schon ein bisschen absurd, aber irgendwie ist es auch klar, weil damals wurde das Internet ja noch nicht so kommerziell genutzt wie heute und Anzeigenseiten in der Zeitung hatten auch eine völlig andere Relevanz. Und das erklärt auch, warum da auch irgendwie so ein komisches Sammelsurium für alle möglichen Informationen dasteht.
Ja, wilde Zeiten waren das in Amberg in den 90er Jahren offenbar. Vielleicht kommen wir jetzt trotzdem mal auf den Gerichtsprozess zurück, denn der setzt sich ja fort, auch wenn er, wie du sagst, etwas zäh verläuft. Aber es gibt ja da noch eine andere Episode mit einer Zeugin.
Die Ermittlungen kamen ja damals erst zustande, nachdem 1988 eine Minderjährige in der Bar erwischt wurde von der Polizei. Und die ist jetzt zum Gerichtsprozess 19 Jahre alt und sagt als Zeugin aus. Sie war eigentlich schon zum ersten Verhandlungstag geladen, ist aber einfach nicht erschienen und kam dann erst im Verlauf des Prozesses so zum vierten Verhandlungstag. Sie hat in der Bar zum Arbeiten angefangen, nachdem sie von einer anderen Frau in einer anderen Disco angesprochen wurde, eben mit der Frage, ob sie in der Bar arbeiten wolle. Und als sie dann schon so eine Woche lang in der Bar gearbeitet hat, soll es wohl geheißen haben, mach was für dein Geld und red nicht bloß mit den Gästen. Die Frau hat sich dann damals auch gedacht, ja, es ist wohl doch nicht nur eine Bar, wo man Leute nur zum Trinken verleiten muss. Und diese Erkenntnis hat ihr dann erstmal einen Schreck versetzt. Andere Frauen hätten ihr wohl auch nach einiger Zeit empfohlen, dass sie etwas in Anführungszeichen entgegenkommender sein soll zu den Gästen. Also eine andere Frau soll wohl zu ihr gesagt haben, was die Gäste von dir wollen, das sollst du halt machen. Dem ist sie aber wohl nicht nachgegangen, aber manche ihrer Kolleginnen wohl schon.
Also es ist quasi so, sie ist selber beim Feiern, sie wird da in irgendeiner anderen Lokalität quasi angeworben, sie lässt sich drauf ein, sie fängt dort an, Aber eigentlich waren andere Konditionen besprochen und man lässt sie dann so ein bisschen in diesem Etablissement ankommen und arbeiten und irgendwann signalisiert man ihr dann, das ist nicht alles, was wir hier bieten, sondern du solltest jetzt schon auch mal unser anderes Angebot quasi an den Mann bringen in dem Fall.
Ja, so kann man das schon auch interpretieren. Ich glaube aber auch, dass es auch durchweg da drin auch Bedienungen gegeben hat, die das nicht gemacht haben, sondern dass es, ich glaube trotzdem nicht, dass es unbedingt so die Tagesordnung war, sondern dass es vereinzelt vorgekommen ist. Aber da gab es auch durchwegs bestimmt auch mehrere Bedienungen, die da tatsächlich auch nur versucht haben, die Gäste zu animieren, bestimmte Getränke zu kaufen oder mehr zu trinken, als sie eigentlich sollten.
Okay, das heißt, die Zeugenaussagen sprechen schon eine eindeutige Sprache und untermauern ja eigentlich in gewisser Weise auch den Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Jetzt müssen wir natürlich mal drüber reden, was sich die gegenübersitzenden Seiten denn so am Ende des Prozesses noch zu sagen haben. Wie schauen denn die Plädoyers aus?
In seinem Plädoyer sagte der Staatsanwalt, dass es eine Verhandlung war, die allen Beteiligten viel zugemutet hat. Den Vorwurf, in dem Nachtlokal hätten Bedienungen als Sexarbeiterinnen gearbeitet, sah das Schöffengericht dann aber als erwiesen an. Denn die Getränkepreise, so 200 bis 300 Mark für eine Flasche Sekt, hätten bereits darauf schließen lassen, dass man in der Bar nicht nur Pornovideos, Striptease-Tänze und Plauderstündchen geboten bekam. Der Richter sagte damals, auch kein normaler Mensch zahlt so viel Geld. Im Gegensatz zum Rechtsanwalt schien dem Schöffengericht die Hauptbelastungszeugin, die 19-Jährige, die auch kurze Zeit in der Bar gearbeitet hat, als durchaus glaubwürdig. Das Amtsgericht verurteilte dann die beiden Angeklagten, nämlich den ehemaligen Pächter und eine Bedienung, zu einer Geldstrafe von jeweils 3.125 Mark wegen gemeinschaftlicher Förderung der Prostitution. Demnach hatten der 52-Jährige und die 42-Jährige nicht nur gewusst, dass in der Bar Frauen als Sexarbeiterinnen arbeiteten, sondern dies auch gebilligt und unterstützt.
Das bedeutet, dass die Angeklagten gerade mal so um eine Freiheitsstrafe herumgekommen sind und man sich dann doch für eine höhere Geldstrafe entschieden hat, anstatt sie dann quasi zu einer Haftstrafe zu verurteilen.
Ja, das schien wohl sehr knapp gewesen zu sein, aber der 52-jährige Pächter hat dann sich am Ende nochmal geäußert, dass er Rechtsmittel einlegen möchte. Und er werde alles tun, was ihm der Gesetzgeber ermöglicht, um, wie er gesagt hat, diesen Flecken aus seiner Weste zu bringen.
Ja, und auch da haben wir natürlich versucht, etwas rauszufinden, ob da jemals tatsächlich dann Rechtsmittel eingelegt worden sind oder ob es jemals vielleicht zu einer Berufung am Landgericht oder was weiß ich kam. Wir konnten aber dahingehend leider nichts rausfinden. Wir haben natürlich bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angefragt, aber haben leider keine Rückmeldung dazu bekommen. Ja, und damit sind wir am Ende unseres ersten Short Crimes angekommen. Wie gefällt euch denn unser neues Format? Kommentiert gerne unter diese Folge oder auf den gängigen Social Media Plattformen. Besonders auf unserem Instagram-Account crimedaheim_podcast findet ihr viele spannende Zusatzinfos und auch Updates zu den Folgen. Folgt uns dort gerne und natürlich auch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. So verpasst ihr nichts aus dem Crimedaheim-Universum. Lasst uns gerne auch eine Bewertung da, das hilft uns nämlich sichtbar zu bleiben. Wenn ihr uns Feedback, Anregungen oder sogar Fallvorschläge schicken wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail und zwar an crimedaheim@oberpfalzmedien.de. Ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder, dann wie gewohnt mit einer ausführlichen Fallerzählung. Vielen Dank an dich, Max, dass du heute da warst und wir hören uns sicher bald wieder. Bis dahin!
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.